Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten. Für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Aber es ist mir nicht gelungen, der Wind war so stark, es ist mir nicht gelungen, das Zelt aufzustellen. Also mir hat wirklich das Zelt aus den Händen geweht. So, und das war zum ersten Mal wirklich seit Jahren, wo ich dachte, oh, das ist jetzt lebensbedrohlich. Also jetzt mal ganz, ganz vorsichtig.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz.
Wir begeben uns in dieser Folge in eine Landschaft wie aus einem Wildwestfilm. Und wir, das heißt in diesem Fall Christine Thürmer, sie ist zurück bei Weltwach, ich freue mich sehr. Und einmal mehr Lydia Möcklinghoff. Hi Lydia.
Hallo. Und jiha, ne? Heute treffen wir ein paar Cowboys.
So ist es, so sieht's aus.
Genau, wir reisen nämlich in eine Landschaft, die sich im US-Bundesstaat Oregon im Südwesten der USA befindet. Und in der dortigen Wüste wechseln sich brettflache und staubtrockene Hochplateaus mit bis zu 3000 Meter hohen Gebirgsketten ab. Und mitten dadurch schlängelt sich der Trail, auf dem Christine unterwegs war, nämlich der Oregon Desert Trail. Und da sind auch die Cowboys unterwegs, von denen uns Christine ausgiebigst erzählt wird.
Wir können uns sehr drüber freuen, ja. Über die Cowboys, auf die Cowboys und natürlich vor allem auch auf diesen Trail, denn der hat es wirklich in sich. Also landschaftlich haben wir gerade schon skizziert. Er ist auch nicht gerade kurz, er ist über 1200 Kilometer lang und führt eben wirklich durch extrem abgelegene, durch nicht markierte Gegenden, Cross-Country über einen großen Teil, richtig schwieriges Gelände, unzuverlässige Wasserquellen unterwegs und insgesamt haben diesen Trail bislang nur rund 50 Menschen begangen.
Genau, also kompliziert, dafür braucht man Erfahrung. Und Christine Thürmer hat Erfahrung, wie wir wissen. Das ist die meistgewanderte Frau der Welt, Bestseller-Autorin und ja immer gern gesehener Weltwachgast. Also ich darf ja jetzt zum ersten Mal live dabei sein beim Interview.
Ja, du darfst dich freuen. Es wird wahrscheinlich eher sehr energiegeladen zugehen. Das kannst du schon mal annehmen. Sie wandert mit Schwung und sie erzählt auch mit Schwung. Und sie erzählt über diesen Trail in dieser Folge und natürlich aber auch in ihrem aktuellen Buch. Ganz neu erschienen auf 25 Wegen um die Welt vom Wohlfühlweg zum Wildnisabenteuer. Und in diesem Buch beschreibt sie den Oregon Desert Trail als die größte Herausforderung ihrer Wanderlaufbahn. Ja, und wir wollen natürlich wissen, worin bestanden diese Herausforderungen und wie hat sie sie gemeistert? Darum soll es in dieser Folge also gehen.
Und ich würde sagen, los geht's.
Perfekt, los geht's. So, und da haben wir nun also auch Christine mit dabei und damit herzlich willkommen, Christine, herzlich willkommen zurück bei Weltwach.
Ja, vielen Dank, dass ich jetzt zum mittlerweile, ich glaube, 5. Mal bin ich jetzt bei euch, ne?
Wow.
Ach, ja, wer zählt denn noch? Aber es waren schon einige Male, das stimmt.
Bist du damit Rekordhalterin?
Wollte ich gerade fragen, Erik, sag Bescheid. Hab ich den
auf jeden Fall weibliche Rekordhalterin, also das ist ja nicht zuletzt auch die meistgewanderte Frau der Welt, also die weiblichen Rekorde sammelst du ja sowieso alle ein. bei den Männern haben wir ehrlicherweise noch zumindest mal Andreas Altmann und Michael Martin, die vorne liegen dürften, wenn ich jetzt mal so spontan überlege. Aber dann kommst wahrscheinlich auch schon du.
Tja, da müssen
und du holst ja auf. Also jetzt um dieses Buch herum machen wir so einige Folgen.
Eben, ja. Ich wollte gerade sagen, bei der dritten, letzten Folge in dieser Serie werden wir dann nochmal checken, wie ich da so in der im Status bin.
Genau, die Aufholjagd hat begonnen.
Genau, ob du den Orden bekommst.
Und ja, also ich freue mich wirklich, dass du wieder zurück bist bei Weltwach, weil jetzt endlich dein neues Buch fertig ist, haben wir natürlich auch wieder massig Gründe, uns zu unterhalten. Gründe haben wir natürlich sowieso, aber wir haben jetzt einen Vorwand, uns wieder zu unterhalten. Und ich freue mich persönlich auch sehr, dass es dieses Mal jetzt eine Dreier-Session ist. Das erste Mal Lydia und Christine in einer Runde. Das freut mich natürlich sehr.
Alle da.
Mal gucken, ob du überhaupt noch zu Wort kommst jetzt dann heute. Ne?
Sehr spannend.
Es eher nicht. Ich glaube, ich bin hier eine sehr optionale Größe in dieser Runde.
War schön mit dir. Tschüss. So, Christine. Dann.
Ja, also ich freue mich in der Tat. Das passt nämlich hervorragend mit Lydia heute, denn wir reden ja über einen biologisch ganz speziellen Trail, wo also so ein bisschen fachmännische Unterstützung jetzt gar nicht verkehrt ist, ne?
Ja, das stimmt. Allerdings, also ich in der Vorbereitung, als ich da schon mal so ein bisschen drüber gelesen habe, was du da alles so erlebt hast, oh Gott, ich glaube, das wäre mir zu anstrengend gewesen.
Also ich muss sagen, als Erik gerade sagte, ja, wir freuen dich wieder begrüßen können, wollte ich sagen, ja, ich mich auch, weil teilweise war mir nicht so ganz klar, dass ich wieder mal deutschen Erdboden betreten werde und nicht irgendwo in USA sozusagen unter einem Stein liegen bleibe, weil ich da irgendwie ums Leben gebracht habe.
War natürlich deine größte Angst, dass du es nicht zurück zur Weltwach schaffst.
Genau, das war das Größte, dass ich nicht davon berichten kann. Ja. Nein, weil jetzt müssen wir, glaube ich, das mal auflösen. Wir reden heute nämlich über einen ganz speziellen Trail. Den ich, wie schon gesagt, auch als Rekordhalterin gelaufen bin der 52. Mensch, der den gegangen ist. Und wir reden heute über den Oregon Desert Trail.
Den bist du gelaufen. Und wenn du den erwähnst, in der Tat, ich glaube, wir fangen jetzt wirklich mal bei den Grundlagen an, worum es hier überhaupt geht. Also Oregon Desert Trail, das deutet ja namentlich schon mal darauf hin, dass dieser Trail wahrscheinlich relativ wüstenlastig ist. Und sich vermute ich mal in Oregon befindet. Konkretisier das doch mal. Was ist das für ein Trail? Was macht den aus?
Also der Oregon Desert Trail, kurz ODT, ODT abgekürzt, ist niegelnagelneu. Wie schon gesagt, das habe ich total gereizt, weil ich da will ich gleich von Anfang an dabei sein, ne? Als die frühe Avantgarde, bevor das Ding hier überlaufen wird. Hätte ich mir sparen können, das Ding wird nie überlaufen werden, muss ich dann feststellen. So, befindet sich tatsächlich in Oregon und bei Oregon denken ja alle an diese wunderbaren, schönen Wälder, ne? Die an die Cascades. Bloß was die wenigsten im Visier haben, auch die US-Amerikaner nicht, ist, dass diese ganzen temperierten Regenwälder befinden sich im Westen des Landes. Und der ganze Osten von Oregon, das ist Hochwüste. Und selbstgestandene Amerikaner haben keine Ahnung, wie es dort aussieht. Ich auch nicht. Deswegen bin ich da also relativ unbedarft da reingeritten. Ja, und dieses ist ein ganz spezielles Ökosystem, diese Hochwüste. Und die sogenannte ONDA, das ist die Trail-Organisation, die dahinter steht, hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses wirklich sehr spezielle Ökosystem zu schützen. Und man setzt sich natürlich vor allen Dingen für das an und schützt besonders das, was man eben kennt. Und deswegen haben sie beschlossen, legen wir jetzt da mal einen Trail hin, weil dann kommen da Wanderer, dann kommt das in die Medien und dann wird dieses sehr interessante Gebiet einfach mal ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Mhm. Ja. Ja, also das mal zum Hintergrund. Die haben das, also seit ein paar Jahren gibt's diesen Trail. Der ist insgesamt 1000.
Auch erst seit 2013 erst, ne? Also rund ein Jahrzehnt erst.
Ja, eher weniger. Also das Ding ist, also man muss sich auch jetzt nicht Trail vorstellen im Sinne von, dass es da einen Weg gibt und Markierungen und.
Genau, wollte ich gerade fragen.
Also es gibt nämlich überhaupt gar keine einzige Markierung. Das Ding ist nicht markiert und soll auch nie markiert werden.
Ja.
Und es ist 1200 Kilometer und von dieser Gesamtstrecke ist ein gutes Drittel Cross-Country. Also da gibt's überhaupt gar keinen Weg.
Und das heißt, die haben im Prinzip nicht so wirklich einen Weg angelegt, sondern haben einfach gesagt, hier, lauf da doch mal lang.
Genau, lauf da doch mal lang. Und das führt dann zu so kuriosen Sachen, dass es gibt also ein Guidebook dazu. Und da steht dann gerne mal, naja, also du bist jetzt da oben auf dem Berg, du musst jetzt da runter in die Schlucht und du gehst einfach den Path of Least Resistance.
Okay.
Den Weg des geringsten Widerstands.
Was zum Teufel ist der Path of Least Resistance halt einfach da, also wo du dich am wenigsten umbringst, da versuchst du halt irgendwie runterzukommen. So, und diese Anweisung gibt es relativ häufig.
Mit anderen Worten, du machst das schon.
Viel Glück.
Genau, also du bist da sehr auf dich alleine gestellt. Deswegen beginnt es also damit, wenn du jetzt auf die Webseite von Onda gehst, dann gibt's also da einen Abschnitt, wo es um diesen Oregon Desert Trail geht. Da gibt's auch ein wunderbares Guidebook, bloß wenn du das runterladen willst, musst du erstmal so einen Disclaimer unterschreiben, dass du sagst, okay, also wenn dir irgendwas zustößt, du zu Tode kommst oder was weiß ich passiert, die Trailers hat keine Verantwortung, du machst das alles auf eigenes Risiko. Ich verstehe, dass hier tödliche Gefahren lauern können. Also wenn du bist schon dermaßen abgeschreckt, bist du auf diesen Button klickst, ja, also I agree. Und dann kannst du dir erstmal dieses Guidebook runterladen. Und die Trail-Koordinatorin heißt Renee Patrick. Ist auch eine ganz bekannte Langstreckenwanderin, die ist dort eben angestellt und kümmert sich halt um die Sioux-Hiker. Ich habe die auch gefragt, aber was soll das denn? Ist jetzt so ein typisch amerikanisches Gedöns hier, dass ihr da einfach diese Disclaimer, nee, sagt sie, wir wollen hier alles bloß keine Anfänger. Also ja. Nicht, dass sich hier wirklich jemand tatsächlich um die Ecke bringt. Also wir wollen die Leute erstmal ordentlich abschrecken und nur sozusagen nur die Harten kommen in den Garten. Also wer das dann noch schafft, der ist dann auch richtig hier, ne?
Und ist das der Grund, du hast eben erzählt, dass es erst 52 Leute diesen Trail überhaupt gemacht haben, obwohl es ihn jetzt schon seit fast 10 Jahren gibt? Ist das der Grund? Sind alle so abgeschreckt? Warum haben das nur so wenig Leute gemacht?
Naja, es ist eine sehr spezielle Art von Schönheit dort, das erzähle ich auch gleich noch. Und es ist natürlich tatsächlich abschreckend, die Amis, die laufen, also natürlich jetzt bevorzugt diese großen Trails, Pacific Crest Trail, Appalachian Trail, da gibt's 100.000 Wanderführer, Apps, da gibt's eine richtige Trail-Community. Und auf dem Oregon Desert Trail gibt es Sagebrush, also dieser Wüstenbeifuß, Klapperschlangen.
Das, was in den Western-Filmen immer im Hintergrund durch die Gegend weht. Okay.
Ja. Das ist Tumbleweed, das ist was anderes, aber so ähnlich. Ne?
Okay, na gut, fast. Schade.
Erik.
Es gibt maximal ein paar Cowboys und das war's. Also da ist wirklich nichts und niemand, der dir hilft. Und das ist halt, da muss man schon, also A, drauf stehen und B, halt die entsprechenden Navigationskenntnisse auch mitbringen, um das durchzustehen. Mhm. So, und das ganze Drama, um jetzt mal von vorne zu beginnen wieder.
Vielleicht bevor das Drama beginnt, also du hast ja diese Informationen dann erhalten. Es gab all diese Warnungen online. Renee, diese Trail-Koordinatorin, hatte ich auch nochmal gewarnt, hat dir von diesen nicht vorhandenen Wasserquellen erzählt, vom Cross-Country-Gelände und so weiter und so fort, den ganzen Kenntnissen, die man dafür braucht. Was hat das denn mit dir gemacht? Hat dich das nicht vielleicht beunruhigt, dir so eine gewisse böse Vorahnung beschert oder dachtest du eher, ach toll, endlich mal wieder ein richtiges Abenteuer?
Naja, ich habe also ganz einfach gedacht, naja, Christine, du bist jetzt 55, du wirst jetzt auch nicht jünger, also damals war ich 54. Also das ist jetzt eine Trail, die willst du jetzt nicht unbedingt mehr mit 70 laufen. Also wenn, dann jetzt, gib Gas, Schwester, habe ich gedacht, ne? Und dachte da, ja, also zu dem Zeitpunkt waren da schon so knapp 50 Leute, die haben es auch irgendwie überlebt, das wird dir dann auch schon gelingen, ne? Und besser jetzt als später. Also Augen zu durch. Aber tatsächlich hatte ich mal wieder, also Hauptgrund war, ich wollte zum ersten Mal seit langem wieder nach USA. Ich habe ja meine Wanderkarriere in den USA begonnen. Aber nachdem dann der Euro so furchtbar geschwächelt ist, habe ich dann die letzten Jahre eigentlich nur in Europa gewandert. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo der Euro besonders schwach war, hatte ich dann die Schnapsidee, wieder nach USA zu reisen. Aber das war nicht abzusehen, als ich das Ganze geplant hatte. Ne? Mhm. Also mich hat's einfach wirklich mal wieder nach Amerika gezogen. Und die anderen Trails kannte ich ja nun schon oder die waren mir zu überlaufen. Also dachte ich, mach's mal was ganz Wildes. Und das ist ja nicht der erste wilde Trail, den ich mache. Ich dachte, halb so wild wirst du schon irgendwie hinkriegen, ne?
Ja, wird schon werden. Aus heutiger Sicht, hattest du eine halbwegs realistische Vorstellung davon, worauf du dich da einlässt, rückblickend, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen?
Ja, also ich hatte sogar eine sehr realistische Einschätzung. Was ich aber nicht vorhersehen konnte, ist, dass also während meiner Wanderung also wirklich so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte, aber das war nicht vorherzusehen. Also das, was vorherzusehen war, hatte ich schon so halbwegs gut eingeschätzt, ja.
Na gut, dann werden wir jetzt mal herausfinden, was da so schiefgegangen ist.
Dann wandern wir mal los.
Genau, und was natürlich auch gut gelaufen ist. Und es ging ja los, erstmal damit natürlich wie vor jeder größeren Tour, Expedition und so weiter und so fort, Proviant kaufen, vorbereiten und so weiter. Und in deinem Fall war das in einer Ortschaft namens, ich weiß gar nicht genau, wie man sie ausspricht, Paisley?
Also wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne starten.
Noch weiter vorne, okay. Noch weiter vorne.
Also wenn man in dieses Trailbuch, dieses Wanderführer, der vom ODT guckt, heißt es da, also Recommended Start Date Mid-May, also Mitte Mai sollst du loswandern. So, dann habe ich das natürlich also Monate vorher verfolgt, habe festgestellt, aha, es heißt ja dann immer, we are in drought, wir haben eine Dürrephase. Also es war ein ganz trockener Winter, ne? Dann habe ich René angeschrieben, gesagt, naja, wenn ihr jetzt da so in eurer Dürre seid, dann ist vielleicht ein bisschen doof, wenn ich jetzt Mitte Mai erst los war, da ist ja schon das ganze Wasser weg. Dann komme ich vielleicht ein bisschen eher. Was hältst du davon, wenn ich am 1. Mai fliege? Sagt René, super, trockener Winter, bist du auf der sicheren Seite, wird schon irgendwie klappen. Also habe ich Flug gebucht, 1. Mai. Der 1. Mai kam immer näher und ein paar sind schon vor mir losgewandert im April. Und was nicht vorherzusehen war, jetzt beginnen wir mit dem ersten Drama, der Winter kam in Oregon im letzten Jahr im April. Und zwar mit richtig, richtig heftigen Schneestürmen im April. Und also wirklich jeder, der im April schon auf dem Trail war, hat abgebrochen.
Okay.
Und ich also wieder E-Mails an René geschrieben, sage, René, es wird mich zwar ankotzen, aber wenn ich jetzt den Flug verschieben muss, dann mache ich das jetzt eben besser, als wenn ich da jetzt irgendwie Schnee versinke. Nee, sagt sie, Wetterbericht sieht gut aus, komm einfach wie geplant, 1. Mai. Also ich mich in den Flieger gesetzt, bin also 1. Mai geflogen und habe mich mit ihr getroffen. Also ich glaube, am 3. oder 4. Mai hat sie mich dann auf den Trail gefahren und mich verabschiedet mit den Worten, good luck. Und ja, und dann begann es, weil das erste Tag war also auch noch wirklich schönes Wetter. Das war, wie ich mir so vorgestellt habe, so Wüste, ne, also so tagsüber T-Shirt-Wetter, kurze Hosen, nachts ein bisschen kühl, aber war ja alles ganz prima so. Und bereits am Tag 2 kam der nächste Wintereinbruch.
Oh nein.
Also wir reden jetzt Anfang Mai und die Temperatur ist halt gnadenlos, also nachts massiv unter dem Gefrierpunkt und tagsüber halt Schnee.
Oh Gott, hattest du denn überhaupt Ausrüstung dafür dabei?
Ja, jetzt kommen wir zum ersten Problem. Eben nicht. Ich hatte mich ja eingestellt auf eine Wüstenwanderung. Und ich bin ja schon öfter in die Wüste gegangen. Das heißt, ich wusste, das muss also nachts bis um die 0 Grad aushalten. Tagsüber wird's warm. Ich hatte also meine normale 3-Jahreszeiten-Ausrüstung dabei. Und das war also schon sehr bald abzusehen, das wird nicht funktionieren.
Oh, und als Ultraleichtwanderin nimmt man jetzt auch nicht sicherheitshalber mal noch 2 fette Winterjacken mit, ne? Nur mal so für alle
so
Fälle.
So ist es. Ja. So ist es.
Genau, wenn man nicht so einen Rucksack wie du haben willst in England, Erik.
Dann ach ja, komm, bei 30 nicht. Kilo 3 Jacken an top, dann macht den Kohl jetzt auch nicht fett.
Genau. Ja, jetzt kommen auch noch mehrere andere Sachen dazu. Also der Osten von Oregon ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden in ganz USA. Und da ist also wirklich einfach nichts. Also wirklich nichts. Und das, was dazu führt, man kann sich jetzt nicht wie in Deutschland einfach mal per Amazon oder sonstigen online was an die nächste Packstation schicken lassen. Also da ist einfach nichts und niemand. Als ich da nach 4 Tagen kam ich an so einem Campingplatz an, also so ein Primitive Campsite, also ich hatte wahnsinnig Glück, da war auch tatsächlich jemand, die waren so alarmiert, es war so ein Pärchen, mit dem habe ich so kurz geredet, also ich musste gar nicht weiterreden, der Mann ist sofort in seinen Wohnwagen gepäst und kam dann irgendwie mit seiner Thermounterwäsche zurück und sagte, hätte er noch nicht getragen, wäre frisch gewaschen, könnte ich reinpassen, nimm das, wir haben Angst um dich.
Aber voll nett.
War wirklich total nett. Ich war tief gerührt, also war mir ein bisschen peinlich, aber egal. Also ich hatte also in Herrentherme Unterwäsche rum, da hatte ich jetzt schon mal statt 3 Schichten plötzlich 4 Schichten. Aber es wird also immer kälter. Und der erste Ort, der am Wegesrand liegt, der heißt Christmas Valley.
Oh,
und Ja, alle haben dann so saublöde Witze gemacht, ne? So dachte ich, oh, was erwartest du, wenn du nach Christmas Valley gehst? Sag ich, Leute, das Wetter war genauso scheiße in Summer Lake. Das war nämlich nur ein paar Orte weiter. So, also ich bin da.
Ist aber auch schön, dass das Summer Lake bei Christmas Valley direkt nebenan.
So, ich kam an dieses Christmas Valley, also wirklich im komplett Whiteout. Also wir reden hier von 1. Maiwoche, es hat wirklich, es war Schneesturm, also heftigstes Schneetreiben.
Oh Gott, das muss ja auch zum Laufen schwierig sein, ne? Wenn du dann da durch den Schnee stapfen musst.
Ja, also ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, ist erst mal natürlich noch geschmolzen, aber ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, wie soll das jetzt hier funktionieren? Und dann kam ich so an die Außenbezirke, also das muss man sich vorstellen, Christmas Valley gibt's vielleicht 40 Häuser, wenn es hochkommt, ja. Hm. Und ich kam so in der ersten Farm vorbei, da fuhr gerade so ein Pickup raus, ne. Ich dachte schon, oh, scheiße, habe ich nicht rechtzeitig reagiert. Der wendete aber auch sofort nach 200 Metern und kam zurück, ne. Und ich schrau so, also ich kann dich jetzt hier in dem Wetter nicht draußen lassen. Wo willst du denn jetzt hier hin, ne? Und dann wurde ich also in das Hotel, hatte ich vorgebucht, dahin verfrachtet, ne. Ich guckte den Wetterbericht und das war also wirklich niederschmetternd. Wir reden hier von Anfang Mai, also wirklich 4 Tage am Stück Nachttemperaturen -6 Grad.
Mhm. Ach du Schande.
Ne? Und, okay. Das heißt, du musstest dich neu sortieren und vor allem auch neu ausstatten.
Genau.
Das war jetzt sicherlich der Plan.
So, jetzt Hauptproblem, also in diesem Christmas Valley gab es also nichts außer diesem Hotel, irgendwas zu essen und so ein Hardware-Store und so einen kleinen milchigen Supermarkt. Und ich habe das auch nicht geschafft, mir da jetzt irgendwas per Amazon hinzubestellen, weil vorher gab es kein Handyempfang. Du bist in der Wüste, hast du keinen Internetempfang, gar nichts. Und nun hatte ich die Wahl, also entweder ich warte jetzt die 4 Tage, bis das Wetter besser wird, was bei Hotelpreisen von $100 für die Nacht jetzt nicht wirklich toll ist.
Ach, schwierig.
Zelten ist da auch blöd bei den Temperaturen, oder aber du denkst jetzt halt irgendwas aus und läufst weiter. Also bin ich in den Hardware-Store marschiert. Jetzt muss ich das vorstellen, das ist Cowboy-Country. In diesem Hardware-Store, also ungelogen, also egal in welchem Land.
Kannst du dir erstmal schöne Cowboy-Stiefel für die Schneewanderung kaufen.
Genau, also da gibt's also alle Mühe, da gibt's Arbeitshandschuhe für Cowboys, Hufeisen, Hustenmittel, also alles Mögliche. Jeder Kunde dort, egal ob Männlein oder Weiblein, trägt Cowboy-Hüte und Cowboy-Stiefel, inklusive auch dem Verkaufspersonal. Und dort entdeckte ich dann wirklich in der hinterletzten Regalreihe Thermounterwäsche für Bauarbeiter. Also billigste Machart, $7,99 in Größe, Herrengröße 3XL.
Und oha. Ich weiß nicht, also drin einwickeln.
Kannst du drüber ziehen. Kannst du drüber ziehen. Alles drüber.
Genau.
Und ich also so ganz verzweifelt irgendwie dann zu dem Menschen an der Kasse sage, haben Sie das auch in Damengröße? Also der guckte mich an, als ob er eine Erscheinung hat. Und da dachte sie, also gute Frau, sei froh, dass du überhaupt irgendwas hast. Also Ende vom Lied, ich bin mit diesem Herrenpullover Größe 3XL für $7,99, den habe ich die nächsten 6 Wochen mit mir rumgetragen.
Oha.
Plus Arbeitshandschuhe und hin und her. Also es war schon ein heftiger Einstieg. Aber damit habe ich dann auch wirklich die ersten Tage auch überstanden. Aber muss dazu sagen, es ist wirklich, du wachst jeden Morgen auf und kratzt erstmal das Eis vom Zelt. So musste man sich das vorstellen.
Aber kannst du mal beschreiben, wie das also jetzt außerhalb vom Christmas Valley, also wenn du da jetzt gecampt hast und so, wie das landschaftlich da aussieht? Also wir haben jetzt gesagt Wüste, da liegt jetzt Schnee drauf, aber sieht man Berge? Wie sieht es da aus?
Sehr guter Hinweis. Also jetzt wird's geologisch. Und zwar diese Landschaft dort, die heißt also im englischen Fachbegriff Basin and Range und im deutschen Fachbegriff heißt das Gräben und Horste. Das ist eine Landschaft, wenn du von oben guckst, ist das wie so eine Art Labyrinth. Das heißt, die Basins, das sind brettflache Hochebenen, also wirklich brettflach.
Wie hoch?
Die liegen auf 1500 Meter.
Okay.
Und das Einzige, was dort wächst, ist eben dieser Sagebrush, dieser Wüstenbeifuß. Also da siehst du heute schon, wo du morgen bist und nichts, also wirklich nichts ist da. So, und zwischen diesen Basins ist jeweils immer eine Range. Und diese Range, also alle 50 Kilometer hast du eine Range, dann wieder 50 Kilometer Basin, dann wieder eine Range, dann wieder ein Basin, so geht das
also
die ganze Zeit.
Eine Range, so eine Art Gebirgszug, genau. Der sich dann über diese Hochwüste zieht.
Genau, also kommst also alle 2 Tage kommst du über eine neue Range und die Ranges, die ragen 1000 bis 1500 Meter eben hoch daraus hinauf. Das heißt, du startest auf 1500 und gehst halt auf der Range auf 2500 beziehungsweise 3000 Meter.
Ist ja auch irgendwie, das muss ja auch witzig sein, ne? Dann läufst du immer auf diese Berge zu, dann gehst du hoch und dann siehst du quasi, was dich in den nächsten Tagen ja erwartet, weil dann guckst du ja auf dieses nächste Basin runter bis zur nächsten Range.
Genau.
Ne?
Und diese spezielle Geografie macht diesen Trail so schwierig, weil wenn du jetzt quasi zu früh losläufst, dann ist es zwar sehr angenehm in der Basin, weil noch nicht so heiß, aber in der Range liegt jede Menge Schnee. Läufst du aber zu spät im Jahr, dann hast du zwar keinen Schnee mehr, bei dir brennt wirklich das Hirn aus dem Kopf, weil das so heiß ist in den Basins. Und deswegen ist der Zeitrahmen unglaublich eng auf diesem Trail. Und hat mich auch erwischt, also ich konnte eine Range auch überhaupt nicht mitnehmen, weil da war wirklich noch Meter hoch Schnee, da musste ich einfach außen rumlaufen. Also war einfach nicht machbar.
Und das bedeutet, dieser Schneeeinbruch, dieser Kälteeinbruch, mit dem du jetzt schon zu kämpfen hattest, der hat dich ja erwischt, als du sogar noch in einer der Hochebenen stecktest.
Genau.
Das heißt, du warst ja noch nicht mal im eigentlichen Hochgebirge.
Genau. Ja, die erste Range war da auch schon sehr zünftig. Also mein erstes Mittagessen habe ich da auf einem öffentlichen Plumpsklo zugebracht, weil es einfach zu kalt war. Also es ist ein furchtbarer Wind. Ist auch landschaftlich sehr unterschiedlich. Du hast oben auf den Ranges, hast du richtig Wald. Nadelwald. Und während unten in der Range halt außer diesem blöden Sagebrush halt überhaupt gar nichts ist und auch kein Wasser und was die Sache natürlich auch relativ schwierig macht. Und das Einzige, was du dort jetzt betreiben kannst, also du kannst da keinen Ackerbau betreiben, aber das ist halt klassisches Cowboy-Country. Also ich dachte wirklich die ganze Zeit, mir kommt jetzt gleich Old Shatterhand oder Winnetou entgegengeritten.
Ja, aber wirklich, das stellt man sich ja auch so vor, wie in den alten Wildwest-Filmen, ne? Also genau. Das war jetzt auch so mein Bild, diese Weite und dazwischen dann eben diese Berge, die dann am Horizont zu sehen sind.
Genau.
Hattest du da Berührungspunkte, vielleicht bevor du aufgebrochen bist, mit dieser Cowboy-Kultur, die es dort ja immer noch gibt?
Also ich gebe ganz offen zu, ich stehe auf Cowboys.
Ja, das ist ja, also in Pantanal gibt es ja auch die Cowboys und das ist tatsächlich auch teilweise gibt es da Frauen, die sind dann wirklich hin und weg, wenn die Cowboys vorbeigeritten kommen. Es hat schon auch irgendwas Romantisches, wenn die dann da so in voller Kluft, das ist dann immer sehr enttäuschend am Sonntag, wenn die frei haben und dann alle in Shorts und Flipflops rumlaufen, wo man so denkt, jetzt sehen sie aber auch ein bisschen schäbig aus. Also tatsächlich, die Cowboy-Kluft, die bringt schon einiges mit.
Naja, ich folge dir ja auch, Lydia, und ich sehe, also ich muss dazu sagen, also ich bin 1,84, also die Cowboys im Pantanal werden mir zu klein, sage ich ganz ehrlich.
Nee, die sind alle mini.
Genau, und die amerikanischen Cowboys sind da ein bisschen größer. Und ich hatte dann auch gleich tatsächlich eine wirklich sehr skurrile Cowboy-Begegnung am Anfang, die also mich doch ein bisschen verwirrt hat. Passiert davon ist, dass ich komme nun, also wieder mal Schneesturm, und ich komme nun endlich nach irgendwie einer Woche in der Kälte auf eine Teerstraße, um in den nächsten Ort zu kommen, Paisley. Also jetzt wie das Paisley-Muster, ne?
Ich wollte gerade fragen, laufen die dann auch alle in so Hemden mit so Paisley-Muster rum? Das wäre überraschend.
Nein. Also ganz kaum. So, also ich komme nur auf diese Teerstraße und ich musste in dieses Paisley kommen, weil da war mein Paket. Also da diesen kleinen Orten, die haben zwar alle so, das heißt dann Mercantile. Und Mercantile heißt, das ist dort, da gibt's Marlboro-Zigaretten und ein bisschen Whisky und ein paar Hufeisen und vielleicht ein paar Arbeitshandschuhe. Ne, aber so richtig Wanderer-Resupply kannst du nicht machen. Also ich musste dahin, weil da war mein Paket. Die machten aber in 2 Stunden zu und ich hatte noch 8 Kilometer. Also das wurde knapp, das war mir schon klar. Ne? Hm. Da dachte ich jetzt, scheiß auf die Connecting Footsteps in dem Fall. Also hier geht der Magen vor. Wenn jetzt einer vorbeifahren sollte und anhält, Christine, nix wie rein. Also ich hatte so Hunger, es war wirklich schlimm. Und prompt, also kaum hatte ich diesen Gedanken gehegt, tauchte auch schon der erste Pickup-Truck auf. Also wirklich wie im schlechten Film, so total verbeultes Auto. Beifahrertür geht auf, sitzt so ein waschechter Cowboy drin, wirklich so Cowboy-Hut, Jeans, Riesengürtelschnalle, ne, Boots, ne?
Und sagt, du, wo total angetan natürlich.
Ich sofort begeistert, ne?
Hallo.
Ich will also in die nächste Stadt, sagt er, kein Problem, steig ein und räum natürlich erstmal seine Knarre weg. Also so ein Riesengewehr auf dem Beifahrersitz, ne, wirst du auch kennen, Lydia.
Natürlich.
Und also erstmal auch wirklich, mir war schon alles egal. Also ich da nur eingestiegen, wir fahren los und ja, wo kommst du denn her? Und den Trail kannte er natürlich nicht, kein Wunder, ist er auch nicht markiert, ne? Und plötzlich, wir sind da mitten auf offener Strecke, biegt er also haarscharf wirklich Cross-Country in die Wüste ab. So, und ich dachte so, also ich stehe ja nun wirklich auf Cowboys, aber jetzt das war mir jetzt doch ein bisschen zu schnell.
Nichts überstürzen, Dwight.
Ja, also ich war auch so was, wie soll ich das denn jetzt einschätzen? Ich meine, der war, also ich bin jetzt auch keine 20 mehr, der war auch schon im Gesetz drin. Also dachte ich, das kam mir also alles. Also nicht, dass ich jetzt in Panik geraten wäre, aber es war schon sehr eigenartig. Ne? So gucke ich ihn an, sage ich, also das ist jetzt aber nicht mehr der Weg nach Paisley. Ja, sagt er, weiß ich. Ja, und? Ja, also ich wollte jetzt noch eine Rundtour über meine Ranch geben. Okay, also hätte man vielleicht ankündigen können, aber gut, so.
Ja.
Also hat er mir erklärt, also einer der größten Ranches von ganz Oregon und USA sowieso. Und
wie groß ist da so eine große Ranch, weißt du das noch? Das interessiert mich ja, also, deswegen Pantanal-Vergleich.
Also die haben auf dieser Ranch, halte dich fest, sie haben 11.000 Mutterkühe. Mhm. 11.000.
Das sind viel, ja.
Und 9.000 Kälber.
Wow.
Also die haben pro Jahr 20.000.
Genau. Weißt du, wie groß die Fläche ist? Also bei uns auf der Farm, die ist 110 Quadratkilometer groß. Wir haben 2000 Rinder etwa.
Das müsste ich mal sagen. Ich hatte jetzt mir nur in Acre erzählt. Ja. Aber es ist wirklich, also gigantisch. Er sagte halt, also hier 120 Meilen diese Richtung, das ist alles unser Land. Also nicht, gehört ihnen nicht. Also haben wir geleast. Aber wirklich 120 Meilen, ne?
Wow,
also,
unfassbar.
Also wirklich, das ist eigentlich, also sie leasen fast alles vom Staat. Das ist ja so wüstenklar, aber die haben natürlich auch eigenes Land. Und zwar konnte diese Ranch dort nur deswegen bestehen, weil dort floss der Chewaukan-Fluss, also ich hoffe, ich spreche es wahrscheinlich jetzt falsch aus, fließt da vorbei, das ist ein Sumpfgelände und das haben die also quasi mit Deichen trockengelegt. Und einmal im Jahr, im Frühjahr, überschwemmen die das ganze Basin. Mhm. Also zur Schneeschmelze, der Fluss hat Hochwasser, die machen die Deiche auf, überschwemmen das Ganze und das bewässert den Boden so sehr, dass sie also Heu ernten können, womit sie das Vieh dann über den Winter bringen. Und im Sommer treiben sie das Vieh eben hoch in die Berge, also in National Forest. Und da waren die eben gerade dabei, hat er mir erzählt, ja, 15 Cowboys betreuen also diese 11.000 Mutterkühe. Mhm. Die fahren die also alle mit dem Pickup-Truck da eben hoch, also mit dem Anhänger dann eben da hoch. Und er zeigt mir also dann die, wo die alle wohnen, wo die Köche wohnen, wo die Mechaniker wohnen.
Interessant, cool.
Ja, fand ich war auch ganz, ganz begeistert, natürlich total ausgefragt. Und wir kommen gerade an dem Gatter mit den Bullen vorbei. Also sie haben, also um diese 9000 Kälber zu produzieren, brauchen sie also 500 Bullen, die waren also noch unten. Und genau vor dem Bullengatter hatte ich nun die Schnapsidee zu fragen, also ich wollte einfach nur Smalltalk betreiben, also sage ich, naja, wie heißt denn deine Ranch überhaupt? Ganz falsche Frage. Der macht also eine Vollbremsung, grinst mich verheißungsvoll an und fängt an, sich das Hemd aufzuknöpfen.
What?
Jetzt passiert so, es doch, verdammt.
Ich dachte auch wieder so,
die Romanze beginnt.
Ja, ich wusste jetzt eigentlich so, wie soll ich das jetzt eigentlich so alles finden? Guckte schon mal so ein bisschen nach dem Türgriff, war ja auch gerade da, ne? Und so, ja. Und dann zieht er noch sein T-Shirt hoch und ich dachte, naja, so. Ja, und plötzlich, glücklicherweise habe ich wenigstens ein bisschen hingeguckt, zeigt er mir ganz stolz Tattoo. Riesiges Tattoo auf der Brust, ZX. Wir haben alle unsere Cowboys hier haben dieses Tattoo auf der Brust. Das ist die ZX Ranch. Ja, und dann hat er sich wieder angezogen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Lüder, ich habe dann vorsichtshalber nicht mehr nachgefragt, wie viele Bullen man braucht, um diese 9000 Kälber zu produzieren. Ich dachte, sonst kriege ich noch mehr Anschauungsunterricht. Das wollte ich mir halt doch lieber ersparen. Ne?
Lass uns das Thema wechseln.
Wo wir gerade über Hoden sprechen.
Naja. Genau. Also Dwight, so hieß der gute Cowboy, also wirklich letztendlich ein Kavalier alter Schule. Also er hat war wirklich zauberhaft, habe ich da rumgeführt, habe ich auch dann brav zu meinem Laden
genau, gefahren. Genau, es ist ja auch eigentlich total süß, dass er so unschuldig war, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass dich das unter Stress bringen könnte irgendwie, dass er da irgendwie sein Hemd auszieht und so. Es ist ja eigentlich total unschuldig.
Also ich weiß nicht, was er aber da hier hintergedacht hat, aber es ist alles wunderbar ausgegangen. Also es war ein tolles Erlebnis, war eines der schönsten Erlebnisse, die ich da hatte, weil ich halt auch ganz viel gelernt habe. Ich habe später noch mehrere Cowboys getroffen unterwegs. Also das sind die einzigen, die in der Wüste überhaupt rumreiten oder rumfahren, sind Cowboys. Also es ist wirklich wie im Film, dass du, also meistens siehst du die im Pickup-Truck, also die fahren dann halt rein, um dann halt mit den Kühen zu arbeiten. Und du siehst, das war auch ein bisschen verwirrend für mich, es gibt zwar diese großen Ranches, also die ich jetzt gerade beschrieben habe, diese ZX-Ranch, Aber die meisten Ranches sind Familienbetriebe und da siehst du wirklich die ganze Family. Da sitzen die Leute, da sitzen die Kiddies schon mit 12 im Sattel und helfen beim Viehtrieb mit. Und zwar Jungs und Mädels.
Wollte ich auch gerade fragen. Cowboys, gibt's denn, wie sieht's denn mit den Cowgirls aus? Ist die Emanzipation dort auch angekommen?
Und wie? Also auch sehr lustig, in einem von diesen Mercantiles, also diesen winzigen Läden dort in der Wüste, habe ich dann also den Ladenbesitzer, bin ich ein bisschen so ins Gespräch gekommen, ne? Und der machte alles alleine. Also der war Koch, der war Bedienung, der war Verkäufer, der war Tankwart. Ich sage, na, sag mal, warum stellst du denn jetzt niemanden ein, der dir hilft? Ja, sagt er, würde ich ja gerne. Früher haben wir die Töchter von den Ranchern, die haben im Sommer immer hier als Aushilfe gearbeitet. Aber seit neuestem reiten die lieber selber Rodeo, da verdienen die viel mehr. Also da muss ich alles alleine machen.
Ach krass. Okay. Ja. Und wie ist das denn, was ich mich gefragt habe, bist du dann auf dem Trail auch viel über Privatgelände gelaufen? Und falls ja, musstest du das irgendwie ankündigen? Weil ich habe da dran gedacht, also im Pantanal zum Beispiel, auch Cowboyland, da sind 98% im Privatbesitz und die Leute sind auch ziemlich fierce, also die verteidigen ihr Gelände und das muss man dann vorher ankündigen, sonst hat man, wenn man Pech hat, einen Cowboy mit einer Waffe vor sich stehen, der erstmal wissen will, wer man da ist. War das auch Privatgelände oder ist das ansonsten eher so Nationalpark, wo man da durchmarschiert?
Also das ist weder noch, das ist Land, was in Staatsbesitz ist, also was der Staat aber verliest an die Rancher. Die haben also langjährige Leases, wo die halt dann über Jahrzehnte dann ihr Vieh dort eben hintreiben. Also das meiste, wo du unterwegs bist, das ist tatsächlich Staatsland. Du bist auch Privatbesitz, wird also total umgangen. Das ist total kurios, weil er sagt, die Karte hier 90 Grad abbiegen und ich denke mir, warum? Hier ist doch nichts. Du siehst also teilweise die Grundstücksgrenzen gar nicht. Mhm. Und der Weg, also der offizielle Trail auf der Karte sagt, du musst jetzt halt außen rumlaufen. Ich bin dann oft einfach durchmarschiert, also wenn das jetzt nur, was weiß ich, ein paar hundert Meter oder ein Kilometer waren, läufst du halt durch. Zumal, wenn das jetzt nicht abgezäunt ist. Und ich habe auch festgestellt, also die Cowboys, die draußen sind, wenn die dich jetzt mit einem Rucksack sehen in dieser Wüste, dann sind die erstmal hilfsbereit. Also weil die halt wissen, das ist jetzt kein lebensfreundliche Umgebung. Ne? Also die denken sich eher, hat die Frau jetzt ein Problem oder müssen wir dir helfen? Und wenn die sehen, dass du da keinen Unfug treibst, wenn du jetzt ein Gewehr hättest und jagen willst, dann wären die auch fies.
Richtig,
ne?
Du siehst ja auch nicht aus wie eine Wilderin.
Genau.
Man sieht schon irgendwann wild aus, aber zumindest ohne Waffe.
Nicht wie ein Wilderer, genau. Aber es war schon toll, wenn du halt, ich hatte auch mal, die zweite Cowboy-Begegnung hatte ich dann, also auch nach einer Woche in der Wüste, ich war schon ganz halluzinierend, ich hatte kein Wasser mehr, da kommt dann so ein Cowboy an, weißt du, so braun gebrannt, Sonnenbrille, Cowboy-Hut, Haare auf der Brust, aufgeknöpftes Hemd. Also da musst du schon an dich halten.
Das ist viele wieder, hallo.
Du brauchst gar kein Wasser mehr.
Ja, also, hello, Mr. Cowboy. Ne? Also meine Mitwanderer, es waren nur wenige, aber es waren ein paar, sagten dann am Ende schon, ja, es gibt so echte Dating-Apps nur für Cowboys, also falls du da Interesse hast, also muss ich mal nochmal drüber nachdenken. Also wenn jemand auf Cowboys steht, das ist der Trail.
Okay, man stirbt halt möglicherweise, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber immerhin hat man ein paar schöne Cowboys gesehen.
Genau.
Schön, dann haben wir jetzt also auch einen Serviceanteil in dieser Folge mit dabei gehabt. Wunderbar. Ja.
Also vielleicht zum Thema Sterben, also das Wasser ist tatsächlich ein riesiges Problem. Das hat mich erwischt. Es gibt ein, das heißt Heart Mountain Antelope Refuge.
Lass uns dazu vielleicht gleich kommen, zu dem Wasser. Mich würde einmal noch vorher interessieren, wir hatten ja jetzt den Wintereinbruch schon auf der Hochebene. Du hast dann pausiert, warst im Hotel, hast dir die Thermounterwäsche besorgt, hast dich wieder so halbwegs in Schuss gebracht. Und dann lauerten ja aber die ersten Mountain Ranges, also die ersten Gebirgsketten. Und soweit ich mich erinnere aus der Lektüre deines Buches, hast du mir ja netterweise vorab schon mal zukommen lassen, ging es ja dann wetterumschwungstechnisch eigentlich erst so richtig los, oder? Also ich erinnere mich da an ziemlich dramatische Szenen, Alarmstufe Orange, Alarmstufe Rot. Was ist da passiert?
Ja, also das war wieder so eine Geschichte, die einfach nicht vorhersehbar war. Also ich musste eine Mountain Range tatsächlich umwandern, weil da zu viel Schnee lag und habe dann also die nächste Mountain Range in Angriff genommen, das sind die Pueblo Mountains. Also muss man sich jetzt nicht merken, da heißt halt, du kommst ja alle drei Tage an den Range und die hieß halt Pueblo Mountains. So, und war ein bisschen schattig so, aber ich guckte so auf den Wetterbericht und Wetterbericht war eigentlich, naja, ein bisschen Regen, bisschen Wind, aber jetzt wirklich nichts Dramatisches. Und die Range war auch nur 2400 Meter, das heißt, da war jetzt auch kein Allschnitt zu erwarten, also ich da halt ganz naiv hoch, also hochgegangen, ne? Da kommst du am Anfang noch an so einer Ranch vorbei und dann ging es nur noch Cross-Country. Also tatsächlich die ganze, der ganze Weg durch diese Range war nur Cross-Country und die Markierungen waren mit so kleinen, mit so meterhohen Steinmännchen. Und du musstest halt quasi von einem Steinmännchen zum anderen laufen. Das ging am Anfang auch ganz gut, bis ich dann halt oben war und feststellte, aha, Altschnee ist weg. Das ist jetzt nicht so das dramatische Problem, aber dadurch, dass halt diese die Höhenunterschiede und die Temperaturunterschiede so groß sind, gibt es ganz viel Windeinfluss dort. Das heißt, ich war oben auf dem Grat und wenn du jetzt auf der einen Seite warst, konnte ich wirklich kaum laufen. Es passiert ganz, ganz selten, dass der Wind so heftig ist, dass du wirklich nicht mehr vorankommst. Also ich musste wirklich auf der anderen Seite im Windschutz laufen, sonst hätte es mich da einfach umgeweht. Das war einfach nicht mehr. Krass. Das ist passiert selten. Ich kenne das aus anderen Ländern auch. Also es hat mit den Temperaturverhältnissen zu tun, ne? Also die heißen Luftmassen prallen dann auf diese Bergkette, gehen dann hoch und kühlen sich ab und dann entsteht halt ganz komische Windsituation. So. Und ich denke mir nur, also ja, alles wunderbar, ist halt ein bisschen windig und jetzt läufst du noch eine Stunde, ne? Und wirklich dann eine Stunde vor Sonnenuntergang und das habe ich tatsächlich so in dieser krassen Form noch nie erlebt, kam es zu einem Wettersturz, also wie im Bilderbuch. Also es war unfassbar. Also wirklich innerhalb von 10 Minuten ging das von, also angenehm, wirklich so blauer Himmel mit ein paar Wolken drauf, bisschen windig, aber ganz passables Wetter, es kam dann wirklich Nebel über diesen Bergkamm und der Nebel war innerhalb von 10 Minuten, war die Sicht von, also mehreren Kilometern auf 50 Meter. Das war unglaublich.
Hui.
Also wirklich komplett weiter, du hast nichts mehr gesehen. Die Temperatur ist also wirklich innerhalb von Minuten, also wirklich um 10 Grad nach unten gepurzelt und es hat angefangen zu schneien. Ich dachte noch, naja, das ist jetzt, zwar jetzt unschön, aber okay, haben wir alles auch schon mal irgendwo anders erlebt. Und dann musst du jetzt halt, es war eh alles Cross-Country, also es gab eh keinen Weg, aber dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt halt von der Route, von der Cross-Country-Route runter und steig einfach ein bisschen ab. Da war so ein alter Fluss, was heißt Flusslauf, also so eingeschnitten halt im Fels. Und dachte ich, wunderbar, da hast du dann, also durch die Felswände hast du dann eben Schutz vom Wind und da kannst du dann Zelt aufbauen und dann am nächsten Tag in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. So gesagt, getan, ich steig da also ab und es war gar nicht so einfach, das ist ja alles sehr, sehr steil, dann auch wirklich ein flaches Plätzchen zu finden, dann hatte ich nun endlich ein flaches Plätzchen und dann war was, was ich wirklich noch nie erlebt habe, ich war zwar umgeben von lauter Felswänden, das ist wie so eine Klamm, muss man sich das vorstellen, aber es ist mir nicht gelungen, der Wind war so stark, es ist mir nicht gelungen, das Zelt aufzustellen, also mir hat es wirklich das Zelt aus den Händen geweht. Und ich war klar, also ich muss jetzt hier einpacken, weil wenn die Zeltstange jetzt noch kaputt geht, was also zu erwarten war, dann ist sowieso alles vorbei. Und dann stand ich da so und das war dann also wirklich nicht mehr lustig, da war ich wirklich Alarmstufe rot.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie ging's dir da? Du musst doch dann auch irgendwie Angst gehabt haben, oder? Weil du musstest ja irgendwo Schutz finden.
Ja, das war das Problem. Also es passiert mir sehr, sehr selten, dass ich wirklich in diese Alarmstufe rot komme. Ich meine, ich mache das ja nun seit ewigen Zeiten. Also du hast oft Situationen, wo es irgendwie unangenehm wird, also so Alarmstufe orange, wo du weißt, okay, jetzt mal aufpassen. Wo vielleicht andere Leute in Panik geraten, aber wo ich halt weiß, okay, habe ich alles schon 10-mal hinter mir, wird jetzt vielleicht unangenehm, aber ist nicht lebensbedrohlich. So, und das war zum ersten Mal wirklich seit Jahren, wo ich dachte, oh, das ist jetzt lebensbedrohlich. Also jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Und das nutzt ja nichts, also komischerweise, ich werde dann auch nicht panisch, weil das nutzt dir ja in der Situation nichts, da machst du ja nur Fehler. Und ich hatte also überlegt, was kannst du jetzt noch tun? Die einzig flache Stelle war noch, habe ich überlegt, auf so Altschneefeldern zu zelten. Aber das ist natürlich extrem unangenehm. Da wäre ich ein bisschen aus dem Wind raus gewesen vor so einem, über so einem Felsüberhang. Aber ich dachte auch, wenn dann jetzt ein Stein runterfällt, fällt er direkt auf dich drauf, ist auch blöd. Also ich habe noch ewig überlegt und dachte, zur Not musst du halt wach bleiben. Also geht dann halt nicht anders. Sich irgendwo hinstellen, hinkauern, weiß der Geier was. Ja, und dann hatte ich wirklich wahnsinnig Glück im Unglück. Also der Nebel hat ganz kurz aufgerissen und ich habe ein paar Höhenmeter unter mir eine Höhle gesehen. Und ich bin da also wirklich... also
krass, okay, das ist wirklich Glück.
Das war wahnsinnig Glück und ich dachte, okay, es war was noch größeres Glück, weil ich bin also noch hingekommen. Also irgendwie so, also klettern ist es nicht, aber du kannst nicht mehr richtig laufen. Du musst da schon so gucken, wo du lang ist. Und diese Höhle war auch noch groß genug für mich. Das war, und die war auch relativ eben. Das heißt, es ist mir gelungen, mein Zelt da drin aufzustellen. Und da hatte ich dann so viel Windschutz. Das Zelt hat zwar die ganze Zeit gewackelt wie blöd, Aber ich war aus dem Wind raus und ich konnte also halbwegs warm und halbwegs windgeschützt die Nacht überstehen. Und kurioserweise, ich hatte sogar Handyempfang.
Ach krass. Ja, ich wollte gerade fragen, wenn du jetzt in so eine Situation, wo Alarmstufe rot ist, bei so einer Wanderung gerätst, gibt es da irgendein Notfallsystem, dass du irgendwie Hilfe suchen kannst, wenn jetzt da kein Handyempfang gewesen wäre?
Ich hatte zum zweiten Mal in meiner ganzen Karriere dort so einen Satellitenmessenger dabei, so einen Garmin InReach. Genau. Was ich dann hätte betätigen können. Also das habe ich normalerweise, du brauchst jetzt auf dem Jakobsweg brauchst du keinen Satellitenmessenger, ne? So, also normalerweise habe ich sowas nicht dabei, aber das war die zweite Tour. Einmal in Chile war ich auf dem Greater Patagonian Trail, da hatte ich es zum ersten Mal dabei. Und hier hatte ich den auch.
Eine sehr schöne Folge zu.
Genau, und da hatte ich den eben wieder mitgenommen. Also ich hätte Hilfe holen können, bloß das realistisch, ich meine, das mache ich einfach schon zu lange, war mir klar, da kann ich auf dem SOS-Knopf drücken, so viel wie ich will, da kann kein Helikopter landen. Bei diesem Wind, klar. Bei diesem Wetter bin ich auf mich selbst gestellt. Also da kann mich keiner rausholen, ohne sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. So, also ich habe dann nicht wirklich gut geschlafen, muss ich dazu sagen. Und am nächsten Tag, also ich guckte aus meinem Zelt raus und Winterlandschaft. Jetzt muss man dazu sagen, wow. Es war.
Also Zelt, weil du hast das Zelt in der Höhle aufgebaut.
Genau, ich hatte das Zelt in der Höhle aufgebaut, ja. Genau. Gucke da also am nächsten Tag raus und wirklich Winterlandschaft. Und zwar, das Datum war der 29. Mai.
Verrückt, quasi Juni, ne?
Es war wirklich 30 Zentimeter Neuschnee. Ne? Und da war mir natürlich klar, also das wird jetzt hier nichts. Also du kannst unmöglich zurück auf den Kamm. Es war immer noch Nebel, es lag wahnsinnig viel Schnee. Also ich musste jetzt absteigen und ich bin dann halt über diesen Flusslauf, der natürlich total zugewuchert war. Also ich habe für 2 Kilometer Luftlinie habe ich, glaube ich, 3 Stunden gebraucht. Es war wirklich, wirklich ätzend. Und dann kommst du halt unten raus, also noch nicht im Basin, aber dort, wo es dann also Jeep Roads gab. Das war zwar alles Privatgrund, aber ganz ehrlich, das war mir auch schon wurscht. Also wenn mich da jetzt einer, also A kommt, bei dem wird da sowieso keiner durch. Und das war einfach Lebensgefahr. Also da war mir klar, da laufe ich jetzt einfach. Und bin dann also wirklich den ganzen Tag im Schneetreiben dann über diese Jeep Road raus und dann runter in die Range. Und ich bin dann abends ins Basin gekommen und da war strahlender Sonnenschein.
Unfassbar.
Ein Wechselbad der Gefühle. Hast du da erwogen, abzubrechen? Das wird mir hier doch alles nur mal zu wild.
Also es ist lustig, das bin ich ganz oft gefragt worden, aber stellt euch das so naiv vor. Also selbst wenn ich das jetzt beschlossen hätte, wie wäre ich denn da weggekommen? Also
guter Punkt, ja.
Also da ist ja nichts, ne? Also hast du gar keine Wahl, du musst einfach weiterlaufen und immer wenn ich dann an der Zivilisation war, dachte ich, es wird jetzt schon besser. Ich dachte eigentlich ständig, dass es besser wird, es wird bloß nie besser.
Aber immerhin.
Der Glaube
Segen,
hält.
Der Segen und der Fluch des Optimismus.
Ja. Okay, also Sturm und Schnee und dann ging es ja weiter mit Staub und Sonne. Also wenn wir jetzt mal bei den Alliterationen bleiben, es blieb anstrengend, nur es war halt wieder ganz, ganz anders und trotzdem wieder extrem, nicht wahr? Also es ging ja eigentlich von einem Extrem ins andere wie so ein Pendel auf dieser Wanderung.
Genau. Dann nächstes Highlight oder Lowlight, wie man sehen kann, das ist das Heart Mountain Antelope Refuge. Und das ist eigentlich schon mal biologisch falsch, weil dieses Refuge ist zum Schutz der Pronghorns. Und die werden auch, interessanterweise, Lydia guckt schon hier ganz interessiert, die werden auch eigentlich die American Antelope genannt, was biologisch gesehen falsch ist. Es handelt sich um Gabelböcke und nicht um Antilopen. Ich sehe schon, jetzt googelt gerade jemand.
Und ja, ich Erik googelt schon los. Ich wollte gerade auch.
Wer weiß, was Christine hier erzählt.
Ja. So, und diese Pronghorn.
Wollen wir ja mal checken. Ja, nee, ich höre zu.
Diese Pronghorn sind wahnsinnig schnell, also mit den schnellsten Tiere der Welt, also wenn die flüchten, also wahnsinnig elegant auch. Ich habe die da auch wirklich jeden Tag gesehen. Und da gibt's also ein Schutzgebiet, was nur, also zum Schutz dieser Tiere eben da ist, und da ist halt wirklich nichts außer Sagebrush. Die Amerikaner sagen, the sea of sagebrush, ein Meer aus diesem Wüstenbeifuß. Und so ist es auch. Du musst es wirklich.
Nicht zu verwechseln mit Tumbleweed, liebe Freunde. Ich sag's
genau, nur. Genau, nicht zu verwechseln. Das ist das getrocknete Zeug. Das ist das getrocknete. Hast du aber das auch.
Anfängerfehler, ja, okay.
So, und da gibt's dann auch so eine Ranger-Station oder halt, wo die über diese Pronghorns eben informieren. Ich so, aha, laut meinem Wasserbericht sollte jetzt da so ein Creek sein. Da sollte es noch Restwasser geben. Und dann guckten die an, sagten die eben, in dem Rock Creek, so heißt das Ding, gibt's also außer Rocks nichts, ganz bestimmt kein Wasser. Und ich so, aha, das hieß nämlich, dass die nächste Wasserquelle war 60 Kilometer entfernt. 60.
Das ist
Das ist heftig.
Alt.
Ja, das ist was, ja. Das ist eine relevante Menge an Kilometern. Ja.
So, also ich erstmal ordentlich Wasser auf Vorrat getrunken und 7 Liter Wasser eingepackt und bin dann halt da losmarschiert. Und dann bist du halt wirklich, das ist schon, also da spielt halt wirklich eine Rolle. Also ich bin das gewohnt, also ich bin schon viel Wüste gegangen, weil das ist wirklich ein Psychoproblem. Also wenn du dir vorstellst, also für normale Menschen, die es gewohnt sind, einfach das Wasserhahn aufzudrehen, dann zu wissen, du hast jetzt 2 Tage nur das Wasser, was du mit dir rumträgst. Und wenn das
ja,
weg ist...
Ja, da bin ich ja total neurotisch. Ich muss jetzt auch sofort trinken, wo ich darüber nachdenke.
Also das ist
tatsächlich habe ich das total. Wenn ich weiß, ich kann nicht trinken, dann habe ich auf einmal einen Durst. Ah ja, Christine trinkt die auch. Wir trinken jetzt erstmal alle eine Runde.
Mein Kaffee ist eh schon leer gesoffen hier. Von
Cheers,
daher.
Leute.
Also ich hatte wieder das große Glück, ich kenne das schon. Das heißt, ich kann also mit dieser emotionalen Bedrängnis, also kann ich halt besser umgehen. Ne? Also das ging eigentlich relativ gut. Ich bin da auch nicht in Panik geraten. Obwohl das also wirklich, das waren halt 60 Kilometer nur geradeaus und nur flach und nur Sagebrush. Jetzt ist das Problem, wir sind jetzt hier Anfang Juni, es ist schweineheiß und dieses Sagebrush ist maximal, wenn überhaupt, hüfthoch. Das heißt, du hast nirgendwo Schatten. Also ich habe wirklich 2,5 Tage keinen noch so mickrigen Baum gesehen, nichts. Und der einzige Schatten ist da, wenn die ihre Zäune spannen oder Zäune bauen, dann wird da auch ein Gatter rangemacht und damit dieses Gatter hält, schichten die Steine auf und die werden dann mit so Stacheldraht ummantelt, damit die in Form bleiben. Und das war der einzige richtig dichte Schatten, den ich 2 Tage hatte. Also ich habe mich immer schon gefreut, wenn so ein Gatter kam, dann konnte ich mich an diesen Steinsäulen, musste sich halt genau so hinsetzen, dass das bisschen Schatten, was in dieser Steinsäule ist, dass du da gerade drunter sitzt. Also
das Sonne, ja, aber wahrscheinlich dann auch trotz ungeachtet aller Wintereinbrüche, Kälteinbrüche, tagsüber dort wirklich Hitze auch.
Über 30 Grad, also, über 30 Grad.
Ja, okay.
Also es war richtig...
Echt krass, wenn man überlegt, dass du gerade aus dem Schneesturm, knapp den Schneesturm überlebt und dann, also in Anführungsstrichen, ein paar Kilometer weiter kämpfst du dich dann da durch die Sonne durch.
Also es war wirklich sehr, sehr, sehr heftig. Und dann dachte ich, naja, gut, also nach zwei Nächten in der Wüste, also ohne Wasser, also war ich dann auf 0,5 Liter runter. Und die nächste Wasserquelle ist dann so ein Reservoir, das ist also so ein Kuhtümpel, also wurde künstlich angelegt, ne? So, und ich da nun also hinmarschiert, habe ich noch verlaufen, weil mitten in der Wüste tauchte plötzlich ein Stoppschild auf. Ich weiß nicht, wer das hingestellt hat, aber da war plötzlich ein Stoppschild.
Ich war so verwirrt. Einfach so random. Verstehen Sie Spaß und dann vergessen abzubauen.
Genau, also eine Giro, wo vielleicht 3-mal im Jahr da vorbei war, ein Stoppschild, okay. So, also ich da doch kam also endlich in diesem Viehtümpel an. Also man sah schon, der hatte auch Wasser, ich schon ganz erleichtert, aber das war so ekelhaft. Also wirklich so ekelhaft. Das kann man sich nicht vorstellen. Da wird halt einfach, so ein Loch in die Erde gegraben. Dann kippen die da halt Wasser rein und die Kühe, also sind da alle außen rum und da schwimmen Kuhfladen drauf. Das Ding ist also mehr braun als durchsichtig und es stinkt höllenmäßig. Und mein Führer sagte schon, ach, das ist so eine ganz verlässliche Quelle, da kann man eigentlich immer ganz gut Wasser filtern. So, oh Gott.
Du meinst deinen Reiseführer, ne? Was du runtergeladen hattest.
Genau, mein Wanderführer, ne? Und naja, was sollte ich tun? Nächste Wasserquelle war 8 Kilometer weiter. Ich habe dann diese Drecksbrühe zumindest mal mitgenommen, also aus Sicherheit. Ne?
Bin dann, was man hat, hat man, ja klar.
Ne? Und bin dann halt nochmal 8 Kilometer gewandert, also ohne jegliches Wasser. Und dann kam ich, Halleluja, zum Miller Place. Also das war eine Ranch und die Rancher haben also den Wanderern erlaubt, sie dürfen also nicht nur über das Gelände laufen, sondern sie dürfen auch an der Wasserpumpe, die, also klassisch wie im Film, also mit so Windmühle, ne? Sondern also Wasser hochgepumpt, da darfst du dir Wasser holen. Du darfst nicht dort zelten, weil sonst die Viecher abgeschreckt werden, aber darfst dort Wasser holen. Und da habe ich dann den ersten Baum seit Tagen gesehen, also direkt neben dieser Wasserpumpe, ein riesiger Baum. Und da kam kaltes, klares Wasser direkt hochgepumpt aus der Erde. Ich sage, das ist, kannst du dir nicht vorstellen,
so eine Wanne.
Wie toll das ist, genau, wie toll das ist.
Mein Gott, also wirklich ein sprichwörtliches Auf und Ab der Gefühle in diesem Fall. Es ging ja dann noch weiter, du musstest dann auch noch Flüsse, Furten und so weiter und so fort. Gibt es natürlich im Buch auch, in welchem seelischen, in welchem körperlichen Zustand hast du denn dann irgendwann das Ziel erreicht? Warst du wirklich auf dem allerletzten Lochpfeifen?
Nee, also ich,
oder hast du dich halbwegs regenerieren können
unterwegs? Nee, also ich möchte vielleicht nochmal zum letzten Hindernis noch kurz was erzählen, weil das ist eigentlich das Schönste auf dem Trail. Jetzt wird es landschaftlich total spannend. Also bisher sind wir Basin and Range und halt diese platte Hochwüste. Und dann das letzte Drittel dieses Trails, der führt durch die Owyhee Canyonlands. Und dieser Owyhee Canyon heißt nicht umsonst, das ist Oregon's Grand Canyon. Mhm. Und genauso muss ich das vorstellen, es ist wie der Grand Canyon, also ähnlich spektakulär, halt nur ein bisschen kleiner und kurioserweise komplett ungeschützt. Das hat also weder Nationalparkstatus noch sonst irgendeinen Schutzstatus. Und deswegen, das ist auch der Hintergrund, muss man wissen, warum dieser Trail, der Oregon Desert Trail, überhaupt ins Leben gerufen wurde. Die wollten halt die Aufmerksamkeit darauf lenken. Okay. Weil im Moment wird das ganz normal genutzt. Da gibt's noch Ranches, da wollen die jetzt irgendwelche Erze abbauen. Also das ist auch die Hauptidee, um diese Canyonlands zu schützen. Mhm. Und der Owyhee Canyon muss man sich wirklich so vorstellen, zieht sich über 100 Kilometer, mehrere hundert Kilometer zieht es lang. Das ist tief eingeschnitten. Also in der Mitte ist der Fluss und die Felswände ragen 300 Meter wirklich vertikal hoch.
Wow.
Und in der Mitte ist halt dieser Fluss, der da also verschiedene Verzweigungen hat. Naja, und der Trail ist dann halt im Fluss.
Genau, ich wollte gerade fragen, läufst du oben oder unten?
Unten. Also sie haben dann schon sinnigerweise dann ein paar Alternativen gemacht. Also die Hauptroute führt durch den Fluss. In der Beschreibung heißt es dann so schön, also du musst dann halt wirklich mehrmals am Tag schwimmen. Mhm. Es gibt Klapperschlangen in rauen Massen und es ist halt alles zugewuchert. Und deswegen gibt's halt Alternativrouten. Du kannst dann also oben am Canyon langlaufen, hast einen wunderschönen Blick nach unten oder du läufst halt drinnen. Und also wirklich alle, die ich getroffen habe, sind oben langgelaufen, weil du bist einfach weich gekocht.
Ja.
Du bist komplett weich gekocht nach diesen Strapazen. Du musst aber halt diesen Fluss einmal queren. Und das war auch, wäre der Grund gewesen, weswegen ich jahrelang diesen Oregon Desert Trail, ich hatte ihn seit Jahren auf dem Schirm, nicht gewandert bin, weil ich Angst vor dieser Flussquerung hatte. Also wenn da sehr viel Schnee gelegen ist im Winter, dann ist der so stark, dass du wirklich schwimmen musst. Und die Strömung ist aber so heftig, dass du halt abgetrieben wirst. Ne? Und ich hatte wahnsinnig Glück, der Schnee kam ja sehr spät, das heißt, das Wasser stand nicht so hoch, ich bin also sogar wartend drüber gekommen, es war eigentlich viel einfacher, als ich dachte, aber das kann also quasi ein unüberwindbares Hindernis sein, zumal halt dort kein Handyempfang, kein Rancher, kein nichts, da holt dich auch keiner raus, also wenn dir da was passiert.
Ja.
Und nachdem ich das dann noch überstanden hatte, also diese Flussquelle überstanden hatte, dann wurde es nochmal richtig wild. Das ist immer noch nicht zu Ende. Also sozusagen das Schicksal dachte, wir haben ja jetzt noch nicht alle Wetterphänomene gezeigt. Jetzt zeigen wir nochmal Sintflut.
Oh, okay.
Und es war auch ganz cool, es war auch im Wetterbericht nicht vorherzusehen. Das war ja alles we are in drought. Also wir haben Dürre. Mhm. Das heißt, der Boden ist total eingetrocknet. Und ich habe da zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, als das runterging, direkt neben dem Owyhee River gezeltet. Der war am Abend, war das ein glasklarer Fluss, total ruhig, hätte man drüber warten können. Ich habe noch schön gebadet, habe mir da Wasser geholt, leg mich ins Bett, in mein Zelt, schlaf so schön. Glücklicherweise habe ich es erhöht aufgestellt, mein Zelt. So, und um Mitternacht fängt es also an zu blitzen und zu donnern. Und ich es mich versah, also es war wirklich eine 12-stündige Sintflut. Es hat 12 Stunden. Spannend.
Und das in so einem Canyon, ich stelle mir das dann vor wie in so einem Wadi irgendwie, dass das echt gefährlich sein kann, dass dann der Fluss auf einmal ansteigt.
Genau, ich hatte das Glück, der Canyon war dort sehr, sehr weit. Das war wirklich mein Glück, aber ich hatte glücklicherweise tatsächlich ein bisschen erhöht gezeltet, auf so einer Stufe, die über dem Fluss lag. Und am nächsten Tag, also als er nach 12 Stunden, als ich mich mal so langsam rausgewagt habe, also wirklich stand alles unter Wasser, der Fluss war der dreckig braune Brühe, weil natürlich das ganze Wasser da von den Hängen dort reingelaufen ist. Und es war also nicht mehr zu furten, also es war unmöglich, darüber zu kommen. Und ich war glücklicherweise auf der richtigen Seite.
Ich wollte gerade sagen, ein Glück bist du am Tag vorher durch und hast nicht gedacht, ach komm, das machen wir morgen.
Genau. Ja, und das Problem begann dann aber, da kam ein Problem, wo ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte, naja, jetzt ist der Regen das Problem, war es gar nicht. Das hat zwar noch 24 Stunden weiter geregnet, aber der Boden war plötzlich zwar, normal ist es bretthart eingetrockneter Lehmboden. Ja, und das war jetzt alles unter Wasser. Das heißt, mit jedem Schritt bin ich da wirklich 10 Zentimeter eingesunken, hatte kiloweise Schlamm an den Füßen.
Ach du Schande.
Das nun auch.
Und also Normalerweise läufst du halt mit 4 Stundenkilometern. Ich bin da also maximal mit 2 vorangekommen. Und auch hier wieder, wenn dir da was passiert, da kommt keiner rein. Also ich bin zwar Straße gelaufen, also Dirt Road, aber die Dirt Road war einfach unpassierbar. Du wärst da sofort mit dem Jeep stecken geblieben.
Ja. Ja, ja. Oh Gott, das war also deine Schlussetappe quasi.
Das war die Schlussetappe, genau.
Genau, und dementsprechend nochmal auf Eriks Frage zurückzukommen, wie kamst du denn dann sozusagen durchs Ziel?
Also ich stelle mir jetzt vor, Frostbite, Erfrierungen, die Nasenspitze fehlt, Sonnenbrand, die auf der Stirn pellt sich die Haut ab.
Sonnenstich.
Und 10 Kilo Schlamm an den Füßen, so in etwa. Also schon relativ attraktiv.
Naja, also ich hatte tatsächlich 3 Zehennägel verloren. Das stimmt schon.
Wirklich?
Ja, das war aber, also war, habe ich aber eher der Wanderung vorher zu verdanken. Das ist mir unterwegs passiert.
Ja.
Nee, ich hatte also 3 Zehennägel verloren. Ich hatte mindestens 5 Kilo abgenommen, war sehr, sehr braun gebrannt und einfach total erleichtert. Um es mal zusammenzufassen, ich habe dann also mit René, die Trail-Koordinatorin, ne, die haben wir natürlich dann herzlich gratuliert. Wir haben auch ein kleines Insta-Live zusammen gemacht. Dann sagt sie, naja, wie hat's dir denn gefallen? Jetzt sei mal bitte brutal ehrlich. Und man kann es eigentlich nur so zusammenfassen. Das ist, glaube ich, das schöne Schlusswort zu diesem Trail. Die US-Amerikaner, die unterscheiden so spaßeshalber, wenn es um Outdoor geht, um 3 Spaßtypen. Da gibt's Type 1, Type 2, Type 3 Fun. So, und die unterscheiden sich wie folgt. Also Type 1 Fun ist währenddessen toll und hinterher natürlich rückblickend auch toll, ne? So, Type 3 Fun ist währenddessen scheiße und hinterher natürlich auch scheiße. In der Regel sind das die Touren, wo du dich irgendwie umbringst, Verletzungen hast, verdurstest oder vom Bären gebissen wirst oder sowas. Das ist Type 3 Fun. So, und der Oregon Desert Trail, das ist total ganz bilderbuchmäßig Type 2 Fun. Währenddessen die Vollkatastrophe und hinterher denkst du dir, wie geil war das denn?
Ja, das ist bei mir jedes Regenwalderlebnis ist genauso. Währenddessen denke ich immer, fucking hell. Und hinterher auch, aber eigentlich war es ja doch ganz cool.
Machen wir nächstes Jahr wieder.
Ja, genau. Aber meistens weiß man dann vorher schon, okay, währenddessen wird es ein Albtraum, aber hinterher wird es schön.
Und so war es auch. Also ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe. Also es ist ein Trail, kannst du mit nichts vergleichen. Und nicht nur die Cowboys, ne? Sondern also insgesamt, es war landschaftlich mit dir spektakulärste Sache, die ich meiner Laufbahn da vorzuweisen habe. Wenn es aber auch eine Schilder ist, die jetzt nicht allen gefallen wird. Aber also ich fand es großartig, es war eine totale Herausforderung. Ich war natürlich hinterher unglaublich stolz auf mich, ne, dass ich das, dass ich das geschafft habe. Also letztendlich ein Erfolg, aber sagen wir so, am Ende der Saison habe ich dann eine schöne Radtour durch Polen gemacht, um mich zu erholen.
Um mal zu entspannen. Aber wie lange warst du denn eigentlich am Ende unterwegs?
Also auf diesem Trail, ich war insgesamt 3 Monate in den USA, also einfach, weil ich kein längeres Visum bekommen hatte. Und das war der erste Trail von 2 und der hat gut 6 Wochen gedauert, das ganze Martyrium. Und ich muss dazu sagen, diesen 6 Wochen habe ich in 2x im Hotel geschlafen, ansonsten habe ich wirklich immer draußen gezeltet. Krass, das ist auch für mich schon eine Herausforderung, ne? Also wenn du immer draußen bist und immer nur im Fluss baden oder sowas, das war schon hart, ne?
Und dann hast du später noch einen Trail gemacht. Wie lange hast du dir Pause gegönnt, nachdem du da angekommen bist?
Also gar keine Pause, weil mein Visum lief ja aus und ich war eh schon viel langsamer als geplant.
Oh Gott.
Ich musste zum nächsten Trail, musste ich sowieso fliegen und zwar über, hätte ich verschiedene Varianten gehabt. Ich bin da über Las Vegas geflogen, habe mich da 2 Tage lang in irgend so ein nettes Resort-Hotel geknallt. Ne?
Im Caesars Palace.
Genau, habe die All-You-Can-Eat-Buffets in den Casinos genossen, habe mich ans Swimmingpool gelegt und dann ging schon auf zum nächsten Trail.
Na, immerhin.
Aber ich noch mal ganz kurz zurück nach Oregon. Ich muss auch sagen, jetzt wo du das alles so mitreißend erzählt hast, so bildgewaltig, ich bekomme auch noch mal einen ganz anderen Respekt für auch zum Beispiel die frühen Siedler oder auch bis hin zu den Ureinwohnern, die damals sich ja auch mit diesen Landschaften auseinandersetzen mussten. Ich meine, heute die Cowboys natürlich auch, aber die haben dort eine gewisse Infrastruktur natürlich, sind dort nicht so auf sich allein gestellt unterwegs, wie du es warst. Aber die Menschen, die Amerika ursprünglich mal erkundet haben, die dort gelebt haben, die dort gejagt, gewirtschaftet haben oder es zumindest versucht haben in bestimmten Gegenden, haben sie es ja dann auch nicht geschafft. Wahnsinn, womit dies damals zu tun hatten, nicht wahr? Die konnten dann nicht nach 6 Wochen nach Las Vegas fliegen.
Also gut, dass du nochmal ansprichst, weil ich habe tatsächlich, bin ich auf ganz viele solche Spuren gestoßen. Also wirklich wie im Film. Ich habe einmal mein Zelt aufgestellt und wenn ich Zelt aufstelle, gucke ich mir den Boden da nach Unebenheiten ab, ne, dass ich da nicht auf irgendwelchen Kaktusnadeln liege oder sowas, ne, und taste da rum und denke, was ist das denn, so ein glänzender schwarzer Stein, und ich hebe das hoch und tatsächlich habe da eine Pfeilspitze gefunden, also eine Indianer-Pfeilspitze.
Krass.
Ich habe die natürlich liegen lassen. Also habe ich hinterher gelesen, ich hätte sie sogar mitnehmen dürfen. Wenn man die nicht gewerblich sammelt, darf man das mitnehmen. Aber ich wollte jetzt natürlich nicht irgendwelche, also historischen Funde dort wegnehmen. Also ich habe die da gelassen.
Ja.
Was am Wegesrand auch sehr häufig, also ein paar Mal liegt, das sind alte Homesteads, also alte Siedlungen dieser ersten weißen Siedler. Und das ist halt so eine verfallene Bruchbude und halt so ein paar Bretterzäune noch. Und das war schon krass, wenn du dir vorstellst, also der nächste Nachbar ist dann vielleicht in der nächsten Basin, ist der 50 Kilometer entfernt. Und die waren halt total angewiesen, die konnten natürlich dort nur siedeln, wo es irgendwie eine Quelle gab. Und wenn diese Quelle aus irgendwelchen Gründen versiegt ist, dann waren die da dem Tode geweiht, ne? Das ist schon brutal, sich das vorzustellen. Also wie abgeschieden die dort waren, ne?
Ja, ja, kriegt man nochmal ganz andere Ehrfurcht davor.
Ja, und dann damals mit diesen Wetterkapriolen und so, das ist schon krass, ja.
So, Lydia, also hast du denn jetzt Lust bekommen auf den Desert Oregon Trail? Machst du das jetzt nächstes Jahr?
Nee. Nee, also ehrlich gesagt nicht.
Ach Mensch, das ist Christine jetzt.
Nein, es klingt schon wirklich, also so ein bisschen Lust hat man zwischendrin schon. Also man hat halt Lust, so ein bisschen rauszugehen, ne? Sich da irgendwo durchs Gebüsch zu schlagen und so. Aber ich glaube, 6 Wochen lang wäre mir das zu krass gewesen, ehrlich gesagt. Also Respekt, Christine.
Also es war sehr lustig. Dieser Trail liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich auch dieses Ansinnen, also diese Landschaft dort zu schützen mit diesem Trail, finde ich total großartig.
Also du möchtest nicht nur abschrecken.
Nee, und ich habe dann eben, wir haben dann, also mit der René habe ich dann noch so ein Insta-Live gemacht und meine deutschen Follower sagten hinterher, dieser Trail wird sich nie mehr von deiner Werbung erholen.
Das ist sehr schön formuliert.
Also glücklicherweise werden die Amerikaner verstehen, dass das ja die Hauptzielgruppe, die dorthin fährt. Aber tatsächlich, also ich möchte die Leute nicht abschrecken, aber halt wie die René auch schon sagte, wir wollen da keine Anfänger haben. Man muss schon genau wissen, was man tut. Wenn man auf sowas steht, ist es fantastisch. Also für mich, wow, war es wirklich das Highlight der letzten Jahre oder mit eines der Highlights der letzten Jahre. Es war toll, aber es ist was, was man sich schon sehr genau überlegen muss.
Okay. Gut, dann haben wir das. Und wer jetzt doch Appetit bekommen hat auf diesen Trail, kann ja gern auch nochmal das Kapitel dazu nachlesen. Es gibt natürlich auch ein eigenes Oregon Desert Trail Kapitel in deinem neuen Buch mit dem Titel wiederum Auf 25 Wegen um die Welt. So heißt das neue Werk, ja, das dieser Tage erscheint, beziehungsweise erschien es kurz vor Release dieser Folge hier. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen von diesem Buch. Was ist das Konzept?
Also das Konzept ist, habe ich eigentlich euch, also euren Zuhörern zu verdanken. Ich muss es mal kurz erklären. Ich mache, wenn ich nicht wandere, bin ich ja in Deutschland und schreibe Bücher und mache Vorträge oder Shows, wie ich immer so schön sage. Und bei diesen Shows gibt's immer, also mein Special, gibt's immer eine Fragerunde. Also in der Pause liegen immer Zettel aus und die Leute können dann Fragen an mich aufschreiben, die beantworte ich dann im zweiten Teil. Und das war also sehr kurios, weil anscheinend bin ich ein aufgeschlossener Mensch. Also was da an Fragen kommt, das war auch sehr länderspezifisch. Also die Österreicher fragen immer so, wie ist das mit deiner Verdauung? Kriegst du keinen Durchfall von dem vielen Schokoladenessen und so, ne? Die Schweizer, die ich mir für Brüde gehalten habe, die wollten also jeden Abend wissen, wie ist das mit dem Sex unterwegs im Zelt, ne?
Die Schweizer.
Hätte ich jetzt so auch nicht vermutet, aber die waren da beinhart, ne? Und die Deutschen, die haben immer sowas gefragt wie, naja, zahlst du eigentlich Steuern? Wie bist du sozialversichert?
Also, oh nein.
Um Gottes Willen.
Verdammt.
So, und aber was halt wirklich, wirklich immer kam, also egal in welchem Land ich war oder welches Publikum das war, also alle wollten immer wissen, was ist dein Lieblingstrail und welchen Trail kannst du empfehlen? So, jetzt bin ich ja mittlerweile, also Stand heute, so wie wir reden, bin ich bei 60.000 Kilometern. Also Leute, da gibt's jetzt keinen besten, schönsten, sonst wie Trail. Es kommt ja immer total drauf an. Also bei Oregon Desert Trail ist ja ein typisches Beispiel, ne? In seiner Art ist er total toll, aber wenn du jetzt Erholung suchst, bist du da natürlich völlig falsch, ne?
Ja.
Und so ist es auch mit den Empfehlungen, ne? Also da jemand, der jetzt irgendwie 25, ich kann vor Kraft nicht laufen und will gerne Bear Grylls imitieren, der ist natürlich da genau richtig. Jetzt aber eher die ältere Dame, die gerne mal pilgern will, die brauche ich da nicht hinschicken. Es gibt keinen Trail, der für alle passt. Und dann landen aber die meisten Leute ja immer auf denselben Trails. Also ich habe die Leute ja bei mir am Signiertisch immer nach den Vorträgen, ne? Und die gehen, entweder gehen sie auf den spanischen Camino oder sie machen eine Alpenüberquerung. Also einfach, weil ihnen gar keine anderen Trails bekannt sind. Ne? Das sind halt die populärsten, das ist am einfachsten, da muss ich nicht viel recherchieren. So. Und das fand ich total schade, weil halt die populären Trails dadurch immer überlaufener werden, obwohl es nebendran vielleicht noch viel schönere Sachen geben würde, die aber keiner kennt. So, und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gesagt, so, das ist wirklich die Idee, die dem Buch zugrunde liegt. Ich möchte wirklich Alternativen aufzeigen, und zwar jetzt für wirklich die volle Bandbreite, ne? Also der kürzeste Trail ist 120 Kilometer, der längste 7000. Und das ist was für die, was weiß ich, 60-jährige Dame, die zum ersten Mal pilgern will, ist dabei, wie für Leute, die sich gerne mal Bear Grylls-mäßig durch die Wüste schlagen wollen. Also es ist wirklich für jede Schwierigkeitsgrad, für jede Jahreszeit, für jedes Budget. Da gibt es diverse Special Interests. Also es gibt einen Trail für Biertrinker, es gibt einen für Weintrinker, für Geschichtsfilm.
Ah, siehste, now we're talking.
Genau, für...
Julia wacht plötzlich wieder auf.
Hallo, da bin ich wieder.
Also, wo bist du? Bei Bier oder bei Wein? Also,
bei Bier.
Dann empfehle ich.
Gibt es da Kölsch? Ist das eine Kölsche Wanderroute?
Nein, nein, Kölsch, Erik. Als Bierliebhaber ist das jetzt nicht unbedingt.
Es war nur eine Testfrage, du hast bestanden. Gut.
Also, der Biertrinker, das wäre der Frankenweg durch meine alte fränkische Heimat, die größte die böste Brauereidichte, ich glaube sogar weltweit. Das ist ein Franken.
Ja. Aber dann natürlich also, Rauchbier auch, ne?
Ja, unter anderem. Also das ist sozusagen die Grundidee. Also es gibt einen Trail für jeden. Also die meisten wissen das bloß nicht. Also Leute, ihr müsst jetzt nicht zum fünften Mal den spanischen Camino pilgern, sondern es gibt hier für jeden ist was dabei. Und das ist die Idee von dem Buch. Und 25 Trails sind drinne, und es ist wie in dem Podcast hier. Ich erzähle in diesem jedem Kapitel, also was mir dort passiert ist. Möglichst meistens sehr lustige Geschichten und halt so ein bisschen Sachinformationen so als Hintergrund, was man wissen muss, wenn man diesen Trail wandern will. So, das ist die Idee vom Buch, und bin ich gespannt, ne?
Ja.
Ja, ich habe es ja schon gelesen vorab, wie gesagt, und muss wirklich sagen, es ist ein tolles Buch, weil es natürlich, man könnte meinen, es gibt ja schon wirklich viele Bücher zu den schönsten Trails der Welt, die spektakulärsten Wanderwege der Welt und so weiter und so fort. Aber das sind ja meist, zum Teil natürlich auch wunderbar, mit Fotos großartig und so weiter, schöne Coffee-Table-Books. Aber in den allermeisten Fällen, wenn nicht sogar immer, sind das natürlich redaktionell zusammengestellte Sammlungen verschiedener Autoren, die dann jeweils vielleicht ein oder zwei dieser Trails gewandert haben oder die Texte vielleicht sogar auch vom Schreibtisch aus recherchiert haben. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Besonderheit jetzt in diesem Fall, dass du ja wirklich als eine Person all diese Trails gelaufen bist selbst und sie damit auch vergleichen kannst. Und das ist, glaube ich, wirklich eine besondere, wenn nicht sogar einzigartige Perspektive auf diese Trails dieser Welt.
Und ich möchte dazu noch ergänzen, Leute, die mir schon länger folgen, wissen das ja, ich bin ja nicht gesponsert, also ich lege das Sponsoring komplett ab. Das heißt, die Trails sind jetzt nicht ausgesucht, weil jetzt irgendein Fremdenverkehrsverband gesagt hat, hey, geh doch da mal hin. Sondern, also viele werden total überrascht sein. Also einige weiß ich schon, die fanden sich wundern, sie in dem Buch, weil sie es gar nicht mitgekriegt haben, ne?
Und ja, okay, also du bist nicht käuflich wie Weltwach zum Beispiel, sondern du machst das ganz unabhängig.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, Erik.
Das habe ich jetzt auch nicht. Das hast du jetzt eingeworfen, Erik.
Ich lade an dieser Stelle gern auch nochmal dazu ein. Also
ein Tomahawk-Steak in Südtirol.
Ja, also es sind wirklich die kuriosesten Trails drin, deswegen kann ich es mir auch erlauben. Also es die schrägsten osteuropäischen Länder, wo sonst kein Mensch hin will, die überhaupt kein Sponsoring sich leisten können. Also da sind halt, also da kommt nur ein Trail, der mir halt gefällt, egal ob der jetzt bekannt ist, ob die Leute jetzt da Geld haben oder nicht. Also das ist wirklich nur, was mir gefällt, ist da eben drin. So.
Schön.
Toll.
Das ergibt Sinn. Gibt es denn bei diesen Fragerunden im Anschluss an deine Vorträge, gibt es eigentlich auch Fragen, die dich wirklich richtig nerven? Also jetzt abgesehen vielleicht mal von den Fragen nach deiner Steuertechnik?
Nee, nerven nicht. Also ich sehe das immer so als Kompliment, weil ich das gefragt werde, was man sich sonst nie fragen traut. Also ich werde immer gefragt, was machst du, wenn du deine Tage hast?
Aha.
Das oder so.
Hat man, glaube ich, schon mal eine Plusfolge zu. Also nicht genau zu dieser einzelnen Frage. Nicht
nur zu dem Thema.
Aber sozusagen.
Wandern mit Periode.
Genau, genau.
Ja, Frauenthemen unterwegs, so, genau. So war das Thema. Ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Naja, ja, fahre fort.
Also wirklich so, hemmungslos, also wie ist das mit dem Sex unterwegs? Wanderst du mit oder ohne BH? Wie ist das ohne Unterhose? Und eigentlich, also es nervt nicht, ich finde das eigentlich ein Kompliment, dass die Leute, also die Vorträge so verstehen, also dass ich so locker mit diesen Themen umgehe, dass sie sich auch Fragen trauen. Ja, und das würde man jetzt bei Reinhold Messner jetzt nicht fragen, von der wahrscheinlich auch nicht seine Tage hat. Aber okay, das ist ein anderes Ding.
Aber die aber möglicherweise ohne Unterhose waren.
Genau, genau. Also das,
wir werden es wohl nie erfahren. Ich traue mich nicht, ihm die Frage zu stellen, das kann ich schon mal sagen.
Oh, Erik, ich gebe dir 10 Euro.
Kannst du sagen, also wir haben gehört, Frau Thörmer war dann ohne Unterhose, Herr Messner, wie ist das bei Ihnen?
Genau.
Also, wie gesagt, nerven tut mich gar nichts. Ich finde es halt immer nur kurios. Und zum Schluss möchte ich jetzt vielleicht noch die beste Frage. Also ich habe wirklich hunderte von Zetteln zu Hause. Ne? Ich mache das ja seit, also allein letzte Saison haben 10.000 Leute diesen Vortrag gesehen. Ne? So. Und die beste Frage, also die beste, die kam wirklich aus der Schweiz. Da hat jemand auf einen Zettel geschrieben, war eigentlich mehr eine Feste als eine Frage, sagte, Frau Thörmer, ist das Leben nicht viel zu kurz, um deutsche Schokolade zu essen?
Das konnte der Schweizer nicht bei sich halten.
Das konnte der Schweizer nicht bei sich halten. Und das ist also wirklich mit Abstand die beste Frage, die mir je gestellt ist. Ich werde nie erfahren, wer es jetzt war. Aber der Mann oder die Frau war wirklich grandios. So.
Toll. Dann würde ich sagen, wollen wir jetzt diese Weste aller Fragen auch nicht mit weiteren unserer mittelmäßigen Fragen noch wieder schwächen und herabsetzen und es vielleicht auf dieser Note dann auch belassen für dieses Mal zu den USA. Ich kündige schon mal an, es wird demnächst noch ein paar weitere Folgen mit dir geben zu weiteren Wanderwegen. Wir verraten noch nicht genau, welche. Aber Christine Thürmer wird zurückkehren und uns noch ein bisschen mehr erzählen. Für dieses Mal war es das. Vielen, vielen Dank, Christine. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat wirklich Spaß gemacht dieses Mal. Dankeschön.
Ja, danke, Christine.
Sehr, sehr gerne.
Mach's gut. Ciao, ciao. Das war Christine und ich muss sagen, Lydia, ich habe jetzt doch auch ein bisschen Durst bekommen. Meine Kaffeetasse ist längst schon leer. Ich werde jetzt gleich erstmal Wasser fassen.
Ja, ich habe ja noch ein bisschen, da sagst du was, ich trinke.
Ja, nimm mal einen Schluck. Eieiei, erstmal runterkommen. Das war ein wilder Ritt oder eine wilde Wanderung.
Ja, das war cool. Und tatsächlich musste ich auch so ein bisschen daran denken, als sie meinte, alle laufen immer auf denselben Trails, aber gibt so viele schöne, musste ich so ein bisschen an Hans Kammerlander auch denken, mit seinem Projekt immer die zweithöchsten Berge zu erklimmen.
Stimmt, die zweithöchsten Berge aller Kontinente, ja.
Ja, genau, zu erklimmen, weil er sagt, da ist halt gar nichts los, während halt immer auf den höchsten Gipfeln die Hölle los ist. Da musste ich so ein bisschen dran denken.
Guter Punkt, ja stimmt, denn du hast ihn ja gemeinsam mit mir getroffen und interviewt, genau. Als wir vor ein paar Jahren zusammen in Südtirol unterwegs waren.
Na, welche Folge, weißt du es noch aus dem Kopf?
Nee, sorry, das wäre jetzt
natürlich.
Jetzt
enttäuscht mich nicht. Ich finde es ja immer so phänomenal, dass du immer sofort weißt, welche Nummer.
Ich würde ja mal schätzen, so um die 180, 190. Jetzt bin ich aber neugierig. Ich guck mal kurz nach. So, Cut.
Genau.
So, warte mal.
Bitte bleiben Sie dran. Erik Lorenz recherchiert.
Wir gucken. Naja, also ich weiß nicht. Lob verdiene ich nicht. Ich habe ja gerade gesagt, so um die 180. Zumindest bin ich in den 100ern richtig. Es war 154. Seven Second Summits über die Berge um die Welt mit Hans Kammerlander und natürlich Lüger Möcklinghoff. Da warst du auch schon mit dabei. Naja, okay. Also
richtig.
Hans Kammerlander und Christine bedienen uns beide in der Hinsicht wunderbar, dass sie uns zeigen, dass es manchmal sich lohnt, noch einen Gedanken weiterzudenken, doch nochmal ein bisschen zu recherchieren und eben auch die Berge, die Trails, die was auch immer, die Wüsten, die Dschungel dieser Welt zu erkunden, die vielleicht nicht überall ganz oben auf den To-Do-Listen stehen.
Ja, das war toll.
Ja, und aber auf deiner To-Do-Liste steht es jetzt also dementsprechend immer noch nicht. Oregon
Nö.
Desert Trail.
Nö. Auf gar keinen Fall. Vielleicht die Bierwanderung, aber die ist in Franken. Ah,
ja, und?
Da muss ich mir meine eigene Bierwanderung irgendwo anders ausdenken.
Warum? Wo liegt das Problem bei Franken?
Ich hab in Franken studiert.
Okay, und das?
Da habe ich schon alle Biere getrunken. Ach,
okay.
Jetzt
das
reicht.
Der Neugierfaktor nicht mehr ganz so groß.
Genau.
Na gut. Aber hast du denn jemals schon so eine richtige Wanderung gemacht? Irgendein Trail, wo du wirklich mehrere Tage unterwegs warst?
Ja, am ehesten in Panama, ne? Also bei den Naso, beim Volk der Naso, da habe ich ja mit den Kamerafallen aufgestellt und da waren wir ein paar Tage unterwegs. Ja. Da wären wir auch noch viel länger unterwegs gewesen, aber das war ja so total dramatisch, dass dann welche verunglückt sind, auch tatsächlich im Zuge dieser Expedition.
Ja.
Aber da waren wir mehrere Tage unterwegs, das ist wohl das eheste, was ich gemacht habe. Und wie ich vorhin schon angerissen habe, sämtliche Aktionen im Regenwald sind eher so diese, wie hat sie das genannt, die Vergnügungsstufe 2, also währenddessen echt scheiße und hinterher sind es dann doch eigentlich immer Erlebnisse, das sind die Erlebnisse, an die man sich immer erinnert, wo man immer die besten Geschichten erzählen kann.
Wir werden mal sehen, ob derlei Erlebnisse auch für uns bald dazu kommen, vielleicht an dieser Stelle mal so ein ganz vager Teaser zum Thema Wandererfahrung dann bei dir, kommt ja vielleicht dieses Jahr 2023 was dazu, wenn alles klappt. Wir haben ja vor, uns doch in einen etwas weiter entfernten Ort zu begeben, weiter entfernt für uns beide und dort wandernd unterwegs zu sein. Ich glaube, wenn das klappt, wenn das so passiert, wie wir uns das vorstellen, dann wird das Erlebnisse liefern, die bleiben werden und hoffentlich auch ein paar tolle Folgen.
Und ich glaube, es wird nicht so scheiße währenddessen, sondern es ist Vergnügungstyp 1. Ja. Währenddessen schön und hinterher schön. Und ich habe mir tatsächlich just heute Wanderschuhe gekauft, weil ich sonst immer in Gummistiefeln unterwegs bin. Also auch in Panama. In Panama ist man ja auch in Gummistiefeln unterwegs. Aber ich habe jetzt gedacht, für diese Reise, die wir da machen werden, habe ich mir jetzt mal 1A-Wanderschuhe gekauft.
Fantastisch, du bist vorbereitet.
Das heißt, ich bin bereit.
Du bist bereit. Gut, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank.
Yes.
Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.